Jetzt zu dem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass Thorsten Kleins, Journalist unter anderem für Heise, uns ein Thema angeboten hat, was hochaktuell ist zurzeit. Ja, nicht nur wegen dem Facebook-Datenskandal und Cambridge Analytica. Werbung wird ja jetzt immer mehr ein durchdringendes Thema. Ich habe auf dem 34C3, dem Kongress vom CCC, Anfang des oder Ende letzten Jahres in Leipzig, noch ein schönes Zitat mitgebracht von der damaligen Keynote vom Science-Fiction-Autor Charles Stross. Der hat nämlich gesagt, dass die Ad-Industry, also die Industrie, die eigentlich nur darauf abzielt, immer wieder mit der KI alles zu maximieren. Die wollen einfach die Welt mit ihren sinnlosen Produkten überfluten, ohne drüber nachzudenken, ethisch, ob das überhaupt Sinn macht oder was, ne? Und deren Geschäftsmodell funktioniert aber eigentlich nur, wenn sie es schaffen, eine Theory of Mind von uns Menschen anzulegen, also sozusagen eine Mindmap, wie wir Menschen funktionieren. Und das ist doch, denke ich, gruselig genug, um mal sich die Sache genauer anzugucken. Und Thorsten wird uns da jetzt einführen. Vielen Dank.
Schönen guten Abend. Wie gesagt, mein Name ist Thorsten Kleins, ich bin Journalist. Ich schreibe im Internet und ich schreibe über das Internet und das seit mittlerweile fast 20 Jahren. Ich habe in den letzten Jahren so einen kleinen Schwerpunkt auf Online-Werbung gelegt, weil ich da auch eher zufällig dazugekommen bin. Ich war hier in einem Coworking-Space, ein Nachbar hat da so ein neues Produkt gestartet und das war Adblock Plus. Und das hat mich dann die nächsten Jahre schwer beschäftigt. Erstmal die Frage ins Publikum, wer hier setzt Adblocker ein? Wer setzt nicht Adblocker ein? Ist vielleicht ein Mensch ohne Adblocker, das müssen wir schon mal sehr beklatschen. Und wer arbeitet hier in der Werbeindustrie bzw. in der werbeverwandten Industrie? Auch wieder eine Meldung, anderthalb Meldungen.
Er weiß
es. Es reicht schon, wenn ihr einen Ad-Server administriert oder wenn ihr in eine Shopping-Software ein Modul für Werbung einbaut. Okay, dann haben wir 2,5, die in der Online-Werbeindustrie arbeiten. Ich bin zum Thema über Adblocker gekommen und das, da möchte ich euch zuerst eine kleine Einführung geben. Zunächst mal, Adblocker gibt es verdammt lange. Die meisten hier sehen zu jung dazu aus, aber vielleicht kennt jemand noch dieses Programm.
Ja.
Webwatcher Classic von 1999 in der Weltmetropole Paderborn entwickelt. Wurde später von Siemens gekauft, aber im Prinzip war das der erste Adblocker, den ich gefunden habe. Davor scheint es ein paar ähnliche Projekte gegeben zu haben, aber tatsächlich war hier Deutschland Industrievorreiter, Adblocker zu entwickeln und ist es bis heute. Wir sehen hier zunächst, Windows 98 war wahnsinnig hässlich. Als zweites sehen wir hier die Standardfunktionen. Der Adblocker hat damals erkannt, an der Größe, was ist ein Banner. Die üblichen Banner als haben ein bestimmtes Format. Das ist auch standardisiert von der einer internationalen Organisation, der IAB. Und das war dann halt eine Filteroption. Dann gab es auch den URL-Filter. Das ist quasi das Prinzip, was wir heute immer noch sehen bei vielen Adblockern. Damals gab es halt vielleicht 12 Ad-Server in Deutschland. Deswegen war die URL-Liste sehr kurz. Heute sind diese URL-Listen eher länger. Ich glaube, einige der Listen haben über 10.000 Einträge mittlerweile, die täglich aktualisiert werden müssen, teilweise, weil sich Adblocker und die Werbeindustrie nicht mögen. Dann gab es zum Beispiel auch den Pop-up-Filter, was damals ein Riesenproblem war, dass immer mehr Webseiten Pop-ups eingebaut haben, sprich, da war ein kleines Fenster, was plötzlich vor dem Inhalt war. Als dieses Programm Webwatcher veröffentlicht wurde, das war dann, glaube ich, so eine Studentenausgründung, haben sich natürlich sehr früh die Verlage beschwert. Hier sehen wir eine Schlagzeile von 1999, weltweiter Wirbel um Webwatcher. Und damals haben die ersten Verlage quasi den Krieg erklärt, dass sie gesagt haben, um Gottes Willen, wenn Adblocker tatsächlich verbreitet werden, bricht unser ganzes Geschäftsmodell zusammen. Was sich damals nicht bewahrheitet hat, weil Webwasher war ein kleines Programm, nicht sehr komfortabel. Die Online-Werbung hingegen ist explodiert. Die Online-Welt ist explodiert. Das heißt, die paar Leute, die Webwasher eingesetzt haben, haben das Wachstum des Internets in Deutschland nicht wirklich berührt. Spulen wir mal 13 Jahre nach vorne. Adblock Plus war quasi der legitime Nachfolger vom Webwasher, zunächst als Add-on von Mozilla bzw. Firefox entwickelt. Das Plugin war sehr viel komfortabler als Webwasher, war vielseitiger, hatte bessere Filterfunktionen, war aber bis 2011 ein reines Hobbyprojekt. Das war ein Entwickler, der hier in der Umgebung von Köln saß. Eventuell sogar in Köln selbst, weiß ich gerade nicht mehr, der Wladimir Parland. Und der hat sich dann irgendwann überlegt, ja, das Produkt macht mir Spaß, aber Hobbyprojekt, damit kann ich auf Dauer nichts anfangen, beziehungsweise ich müsste es aufgeben, um einen anständigen Beruf, beziehungsweise um anständig Geld zu verdienen und mein Leben zu finanzieren. Er hat sich für was anderes entschieden und hat zusammen mit anderen Leuten dann die Firma IO gegründet. Und haben dann überlegt, wie können wir dieses Produkt, wie können wir dieses Produkt finanzieren? Es waren ein paar Optionen, die sie hatten. Zum Beispiel hatten sie überlegt, dass sie das an Firmen verticken, die das dann auf PCs vorinstallieren, dass man das Produkt zum Beispiel in Router integrieren könnte und dafür Lizenzen verlangen könnte. Sie sind aber auf ein anderes Modell gekommen, und zwar nennt sich das Acceptable Ads. Sie haben festgelegt einige Kriterien, was ist akzeptable Werbung, was ist nicht akzeptable Werbung, und haben der Werbeindustrie ein Angebot gemacht, wenn ihr akzeptable Werbung habt, dann könnt ihr in der Voreinstellung durch den Adblocker durchkommen. Sprich, die Filter werden nicht anspringen, wenn akzeptable Werbung ausgespielt wird, die allerdings vorher angemeldet werden muss. Und wenn die Werbetreibenden zu viel oder eine gewisse Schwelle überschreiten, müssten sie dafür einen Teil ihrer Umsätze abgeben. Das war zunächst eine relativ verwegene Idee, die aber sehr, sehr gut funktioniert hat. Sie haben recht schnell Kunden bekommen, wie zum Beispiel Google, wie zum Beispiel Amazon, wie zum Beispiel Microsoft, die sehr viel Werbung unterbringen und die auch sehr viel reine Textwerbung untergebracht haben. Wenn man zum Beispiel die Google-Werbung auf der Google-Suchmaschinenseite ansieht, da sieht man, da ist sehr viel Werbung, die sehr unauffällig, sehr dezent ist, aber halt auch wahnsinnig profitabel. Die Suchmaschinenwerbung ist eine der profitabelsten Werbesparten, die wir in der Online-Werbung haben. Und mit diesen Kunden hat Adblock Plus wahnsinnig erfolgreiche Firmengeschichte gehabt. 5 Jahre nach der Gründung hatten sie 100 Millionen User. Das ist quasi eine Erfolgsgeschichte, wie man sie von Facebook kennt. Aber deutlich weniger Einnahmen, aber immerhin noch genug, um 100 Angestellte zu finanzieren. Die sitzen jetzt hier auch noch irgendwo in Ehrenfeld. Ist zum Beispiel ist jemand von IO hier heute Abend? Nein. Laut eigenen Angaben haben sie mittlerweile 150 Millionen Nutzer, die an diesem Acceptable Ads Schema teilnehmen. Wie sind sie zu so einem Erfolg gekommen? Nicht, weil sie so wahnsinnig toll Werbung für sich gemacht haben, sondern weil die Werbeindustrie Werbung für Adblocker gemacht haben. Ganz mitverantwortlich war dieses schöne Thema Retargeting, was vor 5 Jahren quasi mit der Firmengründung aufkam, kennt ihr vielleicht, wenn ihr auf Amazon ein Produkt anguckt, wie einen Kopfhörer oder so, seht ihr 2 Wochen auf jeder anderen Webseite Werbung für exakt diesen Kopfhörer. Das kam damals auf und hat den Leuten klar gemacht, hey, Online-Werbung verfolgt mich quer durch das Netz. Und was kann ich dagegen tun? Da damals auch Firefox immer populärer war, man eben mal auf Add-ons klicken konnte und dann direkt auch als populärstes Add-on Adblock Plus empfohlen wurde, hat sich das sehr gut angeboten, beziehungsweise das Programm hat sich verkauft wie warme Semmeln. Ein weiterer Punkt war die immer weitere Verbreitung von Tracker-Lösungen. Hier zum Beispiel hatte ich letztes Jahr mal geguckt, wie viele Tracker sich auf so einer normalen Verlagswebseite befinden. Beim Hamburger Abendblatt waren das 23 Tracker, davon 13 nur für Werbung, die alle herausfinden wollen, wer seid ihr? Dadurch, dass ihr zum Beispiel eine Webseite für Skateboardfahrer besucht, werdet ihr in ein bestimmtes Altersschema eingestuft. Wenn ihr noch Chefkoch besucht, dann nimmt die Werbeindustrie an, dass ihr ein gewisses Einkommen habt. Und dadurch, dass eure gesamte Surf-Historie von so vielen Trackern quer durch das Netz verfolgt wird, kann man ein relativ gutes Profil über euch erstellen und den Leuten dann spezialisierte Werbung anbieten, zum Beispiel, wenn ihr euch für Kochen interessiert, dann wird euch der Browser mit Kochwerbung zugepflastert, beziehungsweise was auch sehr gut klappt, ist die Zuordnung Männer-Frauen. Also wenn ihr bei eurer Freundin beziehungsweise bei eurem Freund auf den Bildschirm kommt, werdet ihr sehr viel andere Werbung sehen. Online-Werbung ist ein profitables Geschäft. Das war eine kleine Marktübersicht aus dem Jahr 2011. Das sind alles Firmen, die sich nur mit dem Vertrieb von Marketinglösungen beschäftigen. Das ist eine Übersicht von 2011. Das waren nur US-Firmen und es ist schon reichlich unübersichtlich. 150 Firmen waren das damals. Das ist die gleiche Übersicht vom Jahre 2016. Wir sehen, dass wir schon gar nichts mehr lesen können, weil so viele unterschiedliche Firmen sich auf den Werbemarkt gestürzt haben. Es war unglaublich. Es haben sich so viele Spezialisierungen gebildet, von der Suchmaschinenoptimierung über die Optimierung der Personalisierung, Content-Marketing, E-Mail-Marketing und so weiter. Jede Werbeform hat ihre Spezialanbieter, die alle jede dieser Firmen versucht, einen kleinen Datenpool anzulegen. Und aufgrund dieses Datenpools mit entweder Kundendaten oder mit Daten über Ad-Server oder mit Daten über die Verbreitung von Bannern eines bestimmten Formates versuchen sie jeweils so eine kleine Monopolstellung zu haben und sich an dem Werbeerlösen zu beteiligen. Als ich erstmal dazu vorgetragen habe, hat sich so die Erkenntnis durchgesetzt, ja, diese Fragmentierung, das ist kein Zustand. Das sind zu viele Firmen, die zu viel Geld abzweigen wollen. Also teilweise kommen bei den Verlagen, die tatsächlich die Werbung ausspielen, nur noch so 30% an. Der Rest landet alles bei diesen netten Marken. Und damals hat sich schon auf Branchenkonferenzen die Erkenntnis durchgesetzt, das geht nicht mehr, das ist zu viel, wir müssen das konsolidieren. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. So sieht die Grafik heute aus. Statt 3500 sind es jetzt 5000 Logos. Selbst mit 4K könntet ihr hier nichts mehr lesen. Es entstehen ständig neue Geschäftsmodelle. Einer meiner Lieblinge ist, glaube ich, das Geschäftsmodell, dass man den Leuten statt Werbung anzuzeigen mittlerweile Crypto-Currency-Mining im Browser durchführt. Und das wurde anfänglich verkauft, als wäre es ein Kompromiss, dass man eben Leute nicht mehr überwachen muss, sondern dass man ihnen die Möglichkeit gibt, Rechenzeit zur Verfügung zu stellen, im Austausch dazu, dass man sie nicht trackt. Problem daran ist, Leute, die Crypto-Mining im JavaScript ausführen, kümmern sich nicht daran, ob ihr getrackt werden. Die machen Tracking und das Crypto-Mining. Und falls euer Rechner zurzeit etwas langsam wird, könnte es durchaus sein, dass da jemand auf eurem Rechner Crypto-Mining betreibt und es nicht unbedingt in eurem Interesse ist. Gut, zu diesen Firmen, die sich an den Umsätzen beteiligen wollen, gehören halt auch die Adblocker mittlerweile dazu. Das Geschäftsmodell von IO war halt auch Werbung und sie waren nicht wirklich bescheiden damit. Der Standardpreis, den sie mittlerweile dafür verlangen, dass sie Werbung durchschleusen, ist 30% vom Umsatz. Und wie gesagt, das ist teilweise mehr als die Verlage bekommen. Die fanden das nicht lustig. Und in den letzten 4 Jahren haben deswegen, wenn ich richtig gezählt habe, 7 Verlagshäuser deswegen allein IO verklagt. Sie haben die Gerichte in Köln, die Gerichte in München, die Gerichte in Hamburg angerufen, um zu sagen, das ist ein Wettbewerbsverstoß, das ist quasi Schutzgelderpressung. IO möchte, dass wir ihre Kunden werden und wenn wir nicht ihre Kunden werden, wird unsere Werbung gesperrt. Und das meinten sie, verstößt gegen das Gesetz, gegen den unlauteren Wettbewerb. Damit hatten die Verlage nicht viel Erfolg, weil die Gerichte haben gesagt, ja, es ist keine gezielte Wettbewerbsbeeinflussung, weil die filtern ja alle Werbung raus. Und es ist ja nicht IO, die Werbung rausfiltern, sondern es sind die Kunden, die selber Adblocker installieren. Und allein das Oberlandesgericht Köln, hier am, wie heißt der Platz nochmal, Reichensberger Platz, hat gesagt, ach, da ist was dran. Es gibt einen neuen Paragraphen im UWG, der eine aggressive Geschäftshandlung untersagt. Und sie haben gesagt, also die Richter haben gesagt, ja, das könnte man tatsächlich als aggressive Handlung bewerten. Problem dabei, der Kläger Axel Springer wollte, dass das Gericht sagt, Adblocking ist verboten. Das Gericht hat aber nur gesagt, ach, da das eine aggressive Handlung ist, könnt ihr auf die Whitelist umsonst draufkommen. Womit Axel Springer nicht zufrieden war, womit IO nicht zufrieden war. Und deswegen war ich vor 1,5 Wochen im schönen Karlsruhe und habe den Bundesgerichtshof zum ersten Mal besucht. Was sich durchaus lohnt, ist so ein sehr nettes Gebäude, sind sehr nette Richter und die Sicherheitskontrolle ist 1A. Im Vorfeld von der Verhandlung waren sich die Leute nicht ganz einig. Es hätte so und so ausgehen können, aber tatsächlich haben die Richter gesagt, sehr eindeutig, IO hat recht. Es gibt hier keine gezielte Behinderung, es gibt hier keinen unlauteren Wettbewerb, sondern die Nutzer selbst blockieren. Und der klagende Verlag Axel Springer konnte nicht klar machen, dass das darüber hinausgeht. Und das war im Wesentlichen das Argument, was auch die Klage behindert hat, ist, dass Axel Springer schon vor 2 Jahren oder schon vor 3 Jahren diese schöne Adblocker-Wall eingeführt hat. Sprich, wenn man einen Adblocker einsetzt, wird man auf Bild.de nicht zugelassen, beziehungsweise auf anderen Webseiten versuchen sie aktiv mit einigen JavaScript-Spielereien Adblocker zu umgehen und so weiter und so fort. Deswegen sagen die Gerichte, ihr habt doch eine Möglichkeit, euch zu wehren. Und wenn IO auf den Markt tritt, dann müsst ihr euch halt darauf einstellen und ihr macht es ja. Es gibt auch einen mittlerweile ganzen Industriezweig, der sich nur damit beschäftigt, Adblocker zu umgehen. Hier ist zum Beispiel das deutsche Unternehmen, jetzt habe ich den Namen vergessen, jedenfalls das Produkt heißt AdDefend, das sich damit beschäftigt, wie man eben diese Ad-Filter umgehen kann. Sie tun zum Beispiel so, als käme die Werbung nicht mehr von den Ad-Servern, sondern von den Servern der Verlage selbst. Sie stellen dauernd die Dateinamen um, dass die URL-Filter irritiert werden und so weiter und so fort. Und eine ganz beliebte Methode, Adblocker zu umgehen, war auch Videowerbung einzuspielen, weil Videoabspielern ermöglicht gewisse technische Tricks. Man konnte zum Beispiel das Videoübertragungsprotokoll ändern, sprich, wenn der Adblocker angesprungen ist und hat gesagt, ach, da filter ich die Werbung aus, da hat der Videoplayer gesagt, ach, ich ändere mal eben das Protokoll und dann war der Adblocker ausgeschaltet, was auch ein Grund ist, warum wahnsinnig viele journalistische Produkte mittlerweile sehr viel Videowerbung einsetzen. Erstens, sie wird sehr viel besser bezahlt. Zweitens, es war eine Möglichkeit, Adblocker zu umgehen. Jedenfalls, diese Maßnahmen sind ein Grund, warum Axel Springer verloren hat vor dem Bundesgerichtshof. Sie war nicht zufrieden damit. Jeder, der mal mit Axel Springer zu tun hatte, weiß, sie geben nicht leicht auf. Sie haben jetzt angekündigt, sie werden vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Sie sagen, das Recht auf Pressefreiheit ist fundamental gefährdet. Und sie wollen auch eine zweite Klagefront eröffnen, wo sie sagen, dadurch, dass Adblocker den Quellcode beziehungsweise den Dombaum von Webseiten umschreiben, wird damit ein urheberrechtlich geschütztes Gut verändert. Was eine sehr interessante Argumentation ist, und ich freue mich auch auf die nächsten 3 Jahre, die ich darüber berichten darf, weil das sind sehr interessante Auseinandersetzungen, die dann natürlich auch für weitere Probleme sorgen, wenn ihr Webdesigner seid und so weiter, wird euch das vielleicht noch die nächsten Jahre beschäftigen. Es ist mittlerweile ein kleiner Krieg ausgebrochen. Die Adblocker und die Adblock-Blocker liefern sich einen Krieg. Deswegen wurde in Adblock Plus ein Adblock-Blocker-Blocker-Blocker eingebaut, beziehungsweise die Adblock-Warning-Removal-List, sprich, wenn eine Zeitung wie die Bild-Zeitung eine Warnung einblendet, bitte schalten Sie Ihren Adblocker aus, dann hat Adblock Plus gesagt, ach, das können wir doch auch ausfiltern. Dagegen hat zum Beispiel Axel Springer geklagt, hat teilweise Recht bekommen. Deswegen ist bei Adblock Plus meines Wissens Bild.de immer noch gesperrt. Und es hat sich mittlerweile aber auch an vielen anderen Ecken etwas getan. Sprich, sehr viel mehr Leute haben bemerkt, dass Werbung Überhand genommen hat. Und auch durch die Umgehung der Adblocker ist Werbung eher nerviger geworden. Und deswegen haben andere Leute reagiert, wie zum Beispiel hier Firefox. Die haben einen Schutz vor Aktivitätenverfolgung eingebaut, was kein Adblocker im eigentlichen Sinne ist, sondern nur solche Tracking-Skripte blockiert, die eben personalisierte Werbung ausspielen sollen. Es hat sich herausgestellt, wenn man diese Tracking-Skripte blockiert, dann wird damit aber auch ein wesentlicher Teil der Werbeauslieferung blockiert. Und deswegen wird auch mittlerweile der Schutz vor Aktivitätenverfolgung auf vielen Webseiten blockiert. Man kann nur sagen, Snafu. Also die Situation ist verfahren, die Leute schaukeln sich immer weiter hoch und es entstehen immer neue Geschäftsmodelle, die nicht immer die besten sind. Wir haben eine verfahrene Situation und immer mehr Leute versuchen daraus Profit zu schlagen und dadurch, dass sie Profit schlagen können, dadurch, dass sie Situation verfahren ist, wollen Sie nicht unbedingt die Situation selbst verbessern. Kennt hier jemand zum Beispiel den Browser Brave? Okay, Brave ist so ein Adblocking-Browser, der in Technikkreisen an sich sehr gelobt wird, ist auch von einem sehr bekannten Entwickler, Brandon Eich, der mal Mozilla-Chef war, beziehungsweise Firefox-Chef war und auch JavaScript mit erfunden hat, der sagt, ja, durch die ganzen Skripte, das tut mir alles leid, dass meine Erfindung für Werbung missbraucht wird. Und jetzt habe ich mit Brave einen Anti-Werbe-Browser rausgebracht. Problem ist, der hat auch wieder das gleiche Geschäftsmodell wie Adblock Plus rausgebracht. Mit einem Unterschied, er hat es auf die Blockchain verlegt. Und zwar das Modell ist, ja, ich lasse auch Werbung durch, aber meine Nutzer müssen dafür bezahlt werden. Und damit die Nutzer bezahlt werden können, dafür haben wir die Basic Attention Tokens erfunden. Und das ist dann quasi so ein Bitcoin-Verschnitt, den sie mal eben erfunden haben, wahrscheinlich auf Ethereum-Basis oder was auch immer. Jedenfalls innerhalb von wenigen Stunden haben sie 20 Millionen Dollar verdient, dadurch, dass sie diese Basic Attention Tokens verkauft haben. Und ihr Geschäftsmodell ist, Leute müssen diese Tokens kaufen, um durch den Adblocker durchzukommen. Sprich, das Modell ist, Werbetreibende kaufen Basic Attention Tokens, die werden dann an die Prave-Kunden weitergereicht, wenn sie sich Werbung ansehen, und Prave selbst wird davon profitieren, dass eben dieser Handel mit diesen Tokens funktioniert. Kleines Problem dabei, kein Werbetreibender will das kaufen. Kein Werbetreibender will, dass Kunden bezahlt werden, wenn sie Werbung betrachten, aus bestimmten Gründen, auf die ich später komme. Jedenfalls, das ist eins dieser schönen Modelle. Prave hat 20 Millionen verdient. Ob die Kunden jemals dafür bezahlt werden, Werbung anzusehen, dahinter kann man zum Beispiel zumindest Fragezeichen stellen. Die öffentliche Debatte um Adblocker ist etwas deprimierend. Ich habe das mal den Trump-Zirkel genannt. Einerseits stellen sich, sagen die Verleger, dadurch, dass wir weniger mit Werbung verdienen können, seid ihr an Trumps Wahlsieg schuld, weil die Leute weniger informiert sind und mehr auf Clickbait und auf das ganze Facebook-Fake-Gefake reinfallen. Im Gegenzug sagen die Adblocker, ihr seid doch alle selbst schuld. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel von der letzten Woche, wo auf einer Webseite von Verlagen diese Anzeige erschien, die dann den Anschein machte, dass es ein Artikel von Zeit Online wäre, was es nicht war, und was natürlich auch wieder Werbung für einen Bitcoin-Trader war. Und die Verlage haben das nicht vorher gecheckt, dass eben solche Werbung bei ihnen auftaucht. Und danach war wieder das Geschrei groß. Was auch eine kleine, beziehungsweise was eine Kapitulationserklärung für die Verlage ist, dass eben dauernd sowas ausgespielt wird, solche Nerv-Pop-ups. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Beziehungsweise, dass ihr dann auf einer Webseite weitergeleitet werdet oder auch sehr beliebt bei Mobilbrowsern, dass ihr dann auf eine Webseite geleitet werdet, ihr habt ein iPhone gewonnen und so weiter. Kennt ihr das? Ja. Jedenfalls, diese Weiterleitungsskripte sind eine echte Plage. Problem daran ist, beziehungsweise alles daran ist problematisch, aber besonders problematisch ist, dass eben Skripte in normale Verlagswebseiten eingeschleust werden, die einen Nutzer auf eine ganz andere Webseite weiterleiten, was im Interesse von niemandem ist. Weder die Werbenetzwerke wollen das, erst recht nicht die Verlage wollen das. Und trotzdem rutscht es immer wieder durch, weil sich die Verlage es sich nicht leisten können, Skripte abzulehnen, beziehungsweise die Skripte alle beziehungsweise ein Audit durchzuführen, bevor die Skripte auf den Webseiten der Verlage landen. Die Betrüger haben dann so ein paar kleine Tricks, dass sie eine Fake-Kampagne aufsetzen, die normal aussieht. Wenn dann aber die Kampagne läuft und die Banner schon mal ausgeliefert werden, dann werden mal eben die Skripte ausgetauscht und man wird auf solche Fake-Systemwarnungen umgeleitet. Solche Pop-up-Betrüger haben dann auch wieder Geschäftsmodelle. Letztes Jahr habe ich über eine Welle berichtet, die dann gesagt haben, ihr habt ein iPhone gewonnen. Dann ist man auf eine andere Webseite geleitet worden, wo dann ein leicht anderer Text stand, ihr könnt ein iPhone gewinnen. Und wenn man sich dann an der Verlosung teilnehmen wollte, muss man seine Adresse eintragen und hat dann bis zu 100 Direktvermarktern die Einwilligung gegeben, Werbung auf alle möglichen Weisen zu schicken. Was wahrscheinlich kein Vergnügen war für die Leute, die das angeklickt haben. Und das scheint sich immer noch gelohnt zu haben, weil es immer noch die Webseiten gibt und weil immer noch diese Fake-Pop-Ups untergebracht werden. Mittlerweile die Welle, die ich zuletzt gesehen habe, hat jetzt auf ein anderes Modell gesetzt. Die versuchen, die Leute dazu zu bringen, wieder direkt ein Abo abzuschließen, wie man es früher von den Klingeltönen gekannt hat. Hier kriegt ihr einen Klingelton, kostet euch halt 15 Euro und ihr habt einen 24-Monats-Vertrag. So, sehr spannend in diesem Hinblick ist Facebook. Facebook hat ein Alleinstellungsmerkmal. Facebook braucht keine Ad-Server. Facebook bringt die Werbung selber von den eigenen Servern unter und hat halt ein ganz eigenes Werbevertriebssystem. Und deswegen war es lange Zeit relativ immun gegen Werbeblocker. Weil sobald eine Filterregel gegriffen hat, haben die Ingenieure von Facebook gesagt, ach, stellen wir mal eben den Quellcode um, nennen wir CSS-Element X plötzlich Y und dann liefen die Filterregeln wieder ins Leere. Im letzten Jahr gab es wieder so einen Schlagabtausch, beziehungsweise vor 3 Jahren gab es einen Schlagabtausch, vor 2 Jahren gab es einen Schlagabtausch. Jedes Mal hat Facebook gewonnen. Letztes Jahr gab es wieder einen Schlagabtausch und Facebook hat die Waffen gestreckt. Mittlerweile funktionieren deswegen Adblocker auch auf Facebook. Was aber auch dran liegen kann, dass der Konzern nicht mehr wirklich am Browser interessiert ist, sondern die User ganz auf die Facebook-Apps leiten will, wo dann Adblocker auch wieder keine Chance haben einzugreifen, beziehungsweise eine relativ geringe Chance haben einzugreifen. Die spannendste Story des vergangenen Jahres, dachte ich zumindest, war, Google hat einen Adblocker eingeführt. Das war eine Sensation, als dann die ersten Gerüchte vorkamen. Google ist quasi der Konzern, der mehr als jeder andere an Online-Werbung verdient, über AdSense, über die Suchmaschinenseiten und so weiter und so fort, über YouTube. Und dieser Konzern hat tatsächlich gesagt, wir brauchen einen Adblocker. Die Werbebranche ist so aus dem Ruder gelaufen, dass wir den Leuten das nicht mehr zumuten können, beziehungsweise dadurch, dass die Werbung so ekelhaft geworden ist, installieren die Leute so viele Werbeblocker, dass wir ihnen es auch gar nicht mehr übel nehmen können. Und das war eine kleine Sensation. Unterschied zu IO ist, wenn Google quasi das IO-Modell ganz übernehmen würde, auf eigene Faust, da würde der Bundesgerichtshof aber was ganz anderes sagen, weil Google ist ein marktbeherrschendes Unternehmen und das auf gleich mehreren Märkten. Es ist der Weltmarktführer bei Browsern, es ist der Weltmarktführer bei Werbung. Wenn Google plötzlich sagt, wir filtern alle Werbung unserer Konkurrenten, dann sagt jede Wettbewerbsbehörde der Welt, das geht nicht. Deswegen hat sich Google bemüht, sehr früh eine Allianz zu bilden. Die Coalition for Better Ads, die wurde tatsächlich hier in Köln vorgestellt. Und das war im letzten beziehungsweise vorletzten Jahr sehr kurzfristig organisiert. Die hatten wirklich mit Händen und Füßen zu kämpfen, dass sie eben die Leute aus der Werbebranche in diese Allianz reinbekommen. Sprich, die Pressekonferenz wurde immer wieder verschoben und das war dann letztlich die Ankündigung der größten Weltkonzerne, eben ihr revolutionäres Produkt vorzustellen. Sie haben das so versiebt, dass ich der einzige Journalist war, der anwesend war. Facebook, Google, Weltverbände, ich. Es war leicht deprimierend und das zeigte aber, dass es Probleme gibt, die Leute zusammenzubekommen. Die sehen zwar, wenn man auf so einer Podiumsdiskussion sagt, ach, Werbequalität ist nicht gut, werden dir alle Werbemanager zustimmen, aber wenn es dann heißt, du musst aber auch was machen. Nö. Wir sind hochqualitativ Anbieter. Wir machen alles prima. Und wenn mal was falsch läuft, ach, das machen wir doch ganz schnell wieder in Ordnung. Und deswegen sehen wir nicht wirklich Bedarf, dass was bei uns geändert werden muss. Und deswegen sieht das Ergebnis auch relativ bescheiden aus. Also es waren über ein Jahr Verhandlungen, dass eben die Verlage, die dann in der Coalition for Better Ads tatsächlich dann auch Mitglied wurden, gesagt haben, um Gottes Willen, wir werden nicht akzeptieren, dass Google einen neuen Standard diktiert. Und dass Google in Zusammenarbeit mit der IAB zum Beispiel gesagt hat, Autoplay-Videos sind nicht beliebt. Das war eine hohe Kontroverse und selbst mit dieser schmalen Position wäre Google fast gescheitert und die Leute haben gesagt, ach, wenn Google sich anstellt, dann wollen wir nicht mehr teilnehmen, beziehungsweise dann machen wir was anderes. Und das Ergebnis ist dann auch dementsprechend, so sieht dann der Google Adblocker aus. Hat das jemand schon mal gesehen? Nein. Das ist kein Wunder, denn als der Google Chrome Adfilter heißt er, gestartet ist, im Februar dieses Jahres waren die Kriterien so heruntergekocht, dass dieser Adblocker kaum noch angesprungen ist. Ich glaube, ein halbes Jahr vorher haben sie die Leute informiert, wo die Werbung gegen die Standards verstoßen hätte, dass sie blockiert worden wäre und irgendwie noch 1.000 oder 2.000 Webseiten von 100 Millionen Webseiten wären blockiert worden. Der revolutionäre Gedanke von Google war, wir blockieren nicht wie Adblock Plus einfach die Werbungen, die den Standard brechen, sondern sie haben gesagt, wir blockieren die Webseiten, beziehungsweise wir blockieren alle Werbung auf Webseiten, die allzu nervige Werbung haben. Was ein revolutionärer Ansatz ist, weil er eben sagt, die Verleger sind wieder am, sie haben wieder die Kontrolle darüber, welche Werbung auf ihren Webseiten ist, was tatsächlich in den letzten Jahren nicht war. Deswegen hat Google ein Tool eingerichtet, was in den Webmaster Tools untergebracht ist, wo man sich als Verleger, als Blogbetreiber tatsächlich mal ansehen kann, was wird auf der eigenen Webseite für Werbung vertrieben, weil als Betreiber weiß man das heutzutage kaum noch, wenn dann mal eben zum Beispiel in einem fremden Land nur Pop-ups plötzlich auf deiner Webseite auftauchen und in deinem eigenen Land wird das nicht passieren, dann weißt du das nicht, weil irgendein Werbenetzwerk eben die Resterampe verwendet, werden halt sehr unangenehme Werbungen verbreitet und deswegen hat Google tatsächlich auch etwas Gutes getan, dass sie den Verlegern nochmal gesagt haben, hey, passt mal auf euren Webseiten müsst ihr selber nochmal die Kontrolle übernehmen. Allerdings, die Kriterien wurden, wie ich erwähnt habe, sehr abgeschwächt. Zum Beispiel hier ist die Webseite von Welt.de, die in den letzten Jahren sehr massiv auf Autoplay-Videos gesetzt hat. Und Google hat zwar gesagt, Autoplay-Videos sind nicht in Ordnung, wenn sie selbst abspielen und das mit Ton, aber sie haben sich dann nochmal entschlossen, eine Fußnote einzubauen. Wenn da unten ein kleiner Button ist, wo man Autoplay abschalten kann, ist es wieder in Ordnung. Und deswegen ist Axel Springer Mitglied der Coalition for Better Ads und hat diesen Filter damit abgesegnet. Es ist der Plan ist, dass man jetzt immer weiter nochmal Umfragen macht und fragt, was bringt euch Kunden dazu, Adblocker zu installieren und die Kriterien auch etwas zu verschärfen, ob Google tatsächlich die Kraft hat, das zu machen. Bin ich gespannt. Sie haben einen Hebel, nämlich Sie können in Ihrem Browser Chrome einfach sagen, wir machen unseren Browser Chrome nutzerfreundlicher und Sie können das auch mit gutem Recht sagen, weil eben Firefox, weil eben Apple, weil eben Brave und so weiter das Ganze schon vorher gemacht haben. Sie haben jetzt zum Beispiel letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, wir stoppen jetzt endlich Autoplay-Videos, die ungefragt losspielen. Sprich, wenn die Coalition for Better Ads keinen Adblocker haben will, dann bauen wir halt einen guten Browser. und der dann halt die gleichen Funktionen hat, aber die Coalition for Better Ads hat eben keine Mitspracherechte. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also es ist auf alle Fälle sehr spannend. Was im letzten Jahr auch sehr spannend war, ist, Werbebetrug wird zwar seit Jahren immer wieder von den Werbetreibenden beklagt, aber wie ich eben gesagt habe, wenn man die Werbeindustrie darauf anspricht, sagen die, ach ja, das Problem gibt's, aber nicht bei uns. Beziehungsweise das sind alles schwarze Schafe, die nicht wirklich in unserem globalen Geschäft eine Rolle spielen. Letztes Jahr hat sich das ein bisschen geändert. So ist ein Mathbot beziehungsweise auch ein Hivebot aufgefallen. Die übliche Masche war, man setzt eine Webseite auf, wo irgendein Pseudo-Inhalt draufkommt und packt dann 25 verschiedene Banner von 15 verschiedenen Werbenetzwerken drauf. Dann schickt man ein Botnet drauf, die halt diese Webseiten abruft und generiert dadurch Klicks. Dagegen hat sich die Werbeindustrie mit diesen 5000 Firmen, die ich eben gezeigt habe, mittlerweile eingespielt. Aber die Betrüger haben mittlerweile dazugelernt, dieser Hivebot, der im letzten Jahr entdeckt wurde, hatte tatsächlich echte Browser simuliert. Die Werbeskripte konnten nicht mehr unterscheiden, wird hier eine echte Webseite aufgesucht oder wird hier eine Fake-Webseite aufgesucht. Und dieser Hivebot hat es auch geschafft, Verlagswebseiten zu simulieren. Sprich, Skripten wurde vorgespielt, dass tatsächlich Werbung auf Webseiten wie der wie dem Wall Street Journal ausgespielt wurde. Und dahinter gekommen ist man erst, als die Werbenetzwerke analysiert haben, ach, hier wurde tatsächlich 5000 Mal ein Video Videowerbung ausgespielt, aber dieses Video hat beim Wall Street Journal gar nicht existiert. Also sind ein paar Unstimmigkeiten passiert und dann hat so eine Sicherheitsfirma mal die Probe aufs Exempel gemacht, hat sich diesen Traffic eingekauft, hat selber Skripte über diese Fake-Webseiten verbreitet und konnte dann doch feststellen, ach, das sind hochprofessionell gefakte Chrome-Browser, die eben nur so tun, als surfen sie gerade auf dem Wall Street Journal. Und tatsächlich konnte dann nicht mehr dementiert werden und Google hat eine eigene Studie gemacht und hat festgestellt, wir alleine haben über 1 Milliarde pro Jahr an diese Betrüger ausgespielt. Alles Gelder, die an sich an Verlage ausgezahlt werden sollten, aber tatsächlich in den Taschen von Betrügern gelaufen sind. Und herrscht ein so enormes Schweigekartell in dieser Werbebranche, dass aufgrund dieser Studie nichts weiter passiert ist. Zwar wurden ein paar Konten deaktiviert, aber dass tatsächlich Geld zurückverlangt wurde, beziehungsweise die irgendein Prozess gegen die Betrüger geführt wurde, nichts. Noch nicht mal Schlagzeilen eine Woche später. Das wurde einfach akzeptiert. Ach, da ging 1 Milliarde mal eben in dunkle Kanäle, vielleicht noch ein paar Milliarden mehr. Aber interessiert uns nicht wirklich. Wir kümmern uns lieber um das Hier und Jetzt. So, warum sollen wir uns darum kümmern, wenn wir doch alle Adblocker einsetzen? Interessiert uns das alles doch gar nicht? Würde ich sagen, nein. Weil Werbung ist mittlerweile faktisch der 8. Layer des Internets. Werbung formatiert das Netz. Nicht jede Webseite, die wir, fast jede Webseite, die wir heute aufrufen, ist irgendwie darauf optimiert, Werbung zu transportieren. Früher hieß das immer, Pornografie ist die, ist der Bereich, der Technik voranbringt, weil man eben ständig neue Technik braucht und Pornografie an die Nutzer zu bringen, sind viele neue Kompressionstechniken bzw. Streaming-Techniken entstanden. Stimmt alles nicht mehr. Pornografie ist vom technischen Standpunkt eigentlich von vorgestern. Die Technik, die heute die, beziehungsweise der Bereich, der Technik heute weiterbringt, ist eben Werbung. Werbung beziehungsweise wer zum Beispiel HTTP weiterentwickelt, ist Google, weil sie die Werbung besser transportieren wollen. Welche soziale Netzwerke sich durchsetzen, hängt davon ab, welches soziale Netzwerk tatsächlich Werbung am besten transportieren kann. Und wir haben das alle geschluckt. Hier zum Beispiel Twitter. Wir können kaum noch unsere normalen Beiträge von den Beiträgen von Werbetreibenden unterscheiden. Das normale soziale Netzwerk sieht heute so aus: Wissen, Text, ein Link und eine Grafik. Und diese Grafik wird eigentlich durchweg eingebaut, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir einen Link irgendwo in ein soziales Netzwerk posten, zieht sich Twitter, zieht sich Facebook immer eine Grafik raus. Ergebnis ist, wir können die Werbung rein optisch nicht mehr von den normalen Beiträgen unterscheiden. Deswegen unsere ganze Kommunikation ist danach formatiert, wie sich denn Werbung entwickelt, beziehungsweise wie Werbung verkauft werden kann, wie Werbung aussieht. Egal, ob wir die Werbung sehen oder nicht, unsere Kommunikationsmittel werden dementsprechend gebaut. Selbst hier, das ist jetzt eine dämliche Werbung eines MDR, einer MDR-Welle. Selbst wenn gebührenfinanzierte Medien, die eigentlich mit Werbung gar nichts am Hut haben, die orientieren sich an den Werbestrukturen, an den Kommunikationsstrukturen, die mal entstanden sind und machen halt auch so ein Clickbait. Weil eben die Zuschauer es mittlerweile erwarten und das ganze Internet mittlerweile so funktioniert. Gibt es hier Podcast-Fans? Ja, einige, ihr werdet vielleicht festgestellt haben, im letzten Jahr gab es einen enormen Boom an Podcasts, gerade in den USA, aber hier habe ich vorletzte Woche vor meiner Haustür Plakatwerbung für Podcasts gesehen. Hätten wir uns vor 5 Jahren noch nicht vorstellen können. Grund dafür ist, im letzten Jahr ist tatsächlich eine Werbeempfehlung rausgekommen, dass Werbung in Podcasts untergebracht werden kann, standardisiert werden kann, gemessen werden kann und deswegen gehandelt wird. Und deswegen gibt es plötzlich tausende neue Podcasts. Und dadurch entsteht eine ganz neue Aufmerksamkeitsökonomie. Gibt es keine Werbung dafür? Ist das alles nur Nische? Gibt es Werbung dafür? Ist es plötzlich ein Breitenphänomen? Es werden Podcast-Client entwickelt, werden Podcast-Server entwickelt und so weiter und so fort. Also die Möglichkeit, Werbung auszuspielen, ändert die Möglichkeit zu kommunizieren fundamental. Auch die, ihr könnt euch die nächsten 2 bis 3 Jahre drauf gefasst machen, dass auch Chatprogramme sehr viel mehr Werbung unterbringen beziehungsweise versuchen, euch zu manipulieren, Werbung zu akzeptieren. Gerade noch einige Erkenntnisse, die ich rausgezogen habe. Wir tun immer so, als ob es einen Werbemarkt gäbe, eine Werbeindustrie gäbe. Aber wie wir eben gesehen haben, 5000 Firmen, das sind dann sehr unterschiedliche Interessen, die oft gegeneinander spielen. Also Verlage wollen Werbung ausspielen, die Werbetreibenden wollen, dass die Werbung gesehen wird, die Optimierer wollen, dass ihre Optimierungsskripte ausgespielt werden. Das sind teilweise sehr gegenläufige Interessen, die dann auch verhindern, dass irgendjemand die Entwicklung kontrollieren kann. Es ist niemand da, der sagt, wir wollen, dass die Werbung sehr viel unangenehmer wird, sondern es ist quasi ein Entscheidungsbaum. Hier, das ist wie ein Flipperautomat. Jemand entwickelt eine neue Technik und dann wird das um 5000 verschiedene Ecken gespielt und dann sehen wir erst, was da rauskommt. Um zu illustrieren, es gibt nicht nur einen Werbemarkt, sondern mindestens 2 relevante Werbemärkte. Hier ist zum Beispiel ein Posting von Stefan Niggemeier, der mal gepostet hat. Er ist bei Facebook, hat er Bento, Puls, Quarz und so weiter. Das sind also Webseiten, hat er geliked. Und Facebook hat daraus gemacht, er ist an Quarzmineralien interessiert, er ist an japanischem Essen interessiert, er ist am Puls interessiert. Und das sind die Daten, die Facebook dazu benutzt, Werbung auszuspielen. Würde ich jedem mal empfehlen, geht mal auf eure Facebook-Seite, geht mal auf eure Google-Seite. Es gibt da diese Ad-Einstellungen und die zeigen euch an, welche Interessen für euch registriert sind. Das klappt teilweise erstaunlich gut, also Alter, Geschlecht, perfekt. Musikgeschmack, absolut beschissen in meinem Fall. Also Google meint, ich bin Country-Fan und höre dann auch noch Elektronik. Ich höre beides nicht. Was noch sehr erschreckend ist, die Werbebranche glaubt, sie tut Gutes. Ups, Entschuldigung. Letztes Jahr, als schon der ganze Cambridge Analytica-Skandal rauskam, war hier wieder Sheryl Sandberg auf der Demexco in Köln, wurde tatsächlich beklatscht, hat erzählt, wie tolle Facebook wirkt, dass sie die Kommunikation in der ganzen Welt verbessern, dass sie eine Flüchtlingsinitiative, die aus alten Schwimmwesten plötzlich irgendwelche Handtaschen herstellt, kann über Facebook sich finanzieren und so weiter und so fort. Sie hat sich tatsächlich auf die Bühne gestellt und getan, als wäre Facebook der Weltverbesserer Nummer eins. Und hat dann mal eben gesagt, ach, die ganzen Probleme, ja, haben wir verstanden, aber wir haben schon eine Lösung, Artificial Intelligence. Wer ein bisschen mit Artificial Intelligence arbeitet, weiß, dass das nicht funktioniert hat. Die Fake-Werbung beziehungsweise die ganzen Probleme existieren weiter. Problem ist, Facebook hat gerade mal wieder einen Gewinnrekord verkündet. Und Herr Zuckerberg wird zwar vor den Kongress angehört, aber er sagt da tatsächlich, ja, ist halt nicht so ganz so gut gelaufen, aber im Prinzip unser Geschäftsmodell ist prima. Weil selbst wenn die Leute sagen, sie mögen personalisierte Werbung, nicht personalisierte Werbung würden sie noch mehr hassen. Sprich, wir hören viel über Artificial Intelligence und die erste Lektion, die man überall hört, wenn man den Leuten, wenn man den Algorithmen falsche Trainingsdaten gibt, dann kommt was ganz Merkwürdiges raus, kommen diskriminierende Algorithmen raus, kommen die Algorithmen raus, die einfach nur Mist produzieren. Und ich würde sagen, Facebook ist Ergebnis von falschen Trainingsdaten. Egal welchen Mist sie machen, sie bekommen vom Markt gesagt, ihr seid echt toll. Und deswegen, falls ihr jemanden in der Werbebranche kennt und versucht mit ihm darüber zu diskutieren, ob nicht einiges falsch läuft in seiner Firma, wird er darauf antworten, beziehungsweise wird er einen gewissen Erkenntnis sagen wir es mal so, er wird gewisse Probleme haben, sich mit euch offen über das Problem zu unterhalten, weil er halt drauf getrimmt ist, dass seine Arbeit in Ordnung ist, beziehungsweise dass er darauf getrimmt wird, seine Arbeit anhand von gewissen Erfolgskriterien zu messen. Warum es noch interessant ist, ein paar Themen sind da noch spannend, weil zum Beispiel Netzneutralität gefährdet ist. Ups, Entschuldigung. Ein Werbeblocker hatte zum Beispiel geplant, Werbung direkt bei Mobilfunkprovidern auszufiltern. Und ein Kunde hat gesagt, ja, Facebook, Google und so weiter und so fort, wenn ihr uns Geld bezahlt, dann kommt ihr daran vorbei. Wäre dann tatsächlich diese Schutzgelderpressung gewesen. Das Geschäftsmodell hat nicht geklappt. Europäische Regulierer haben gesagt, nee, das verstößt gegen die Netzneutralität. Die Firma ist mittlerweile aus dem Markt und die Manager sind mittlerweile dabei, Krypto-Geschäftsmodelle zu verkaufen. das ist das Gleiche. Aber Netzneutralität ist damit noch nicht aus dem Werbegeschäft raus, weil es gibt durchaus noch Provider, die sich mittlerweile am Werbegeschäft beteiligen wollen. Da gibt es zum Beispiel diese Super-Cookies, die mittlerweile auch von einigen US-Providern verbreitet werden. Sprich, wenn ihr einen Cookie löscht, dann wird euch vom Mobilfunkprovider der gleiche Cookie wieder in den Datenstrom reingespielt. ihr könnt euch damit mit keinem Adblocker, mit keinem Privacy-Tool dagegen wehren, weil der Mobilfunkprovider direkt in den Datenstrom eingreift. Datenschutz, ja, da wird sich die nächsten, selbst mit der Datenschutzgrundverordnung wenig ändern, weil eben Werbung auch von den vom Gesetzgeber als legitimes Mittel gesehen wird, um Webseiten zu finanzieren. Da warten wir jetzt noch ein Jahr ab auf die E-Privacy-Verordnung, ob dann mit dem Tracking was passiert. Und der letzte Punkt, auf den ich noch rankommen wollte, ist eben Meinungsfreiheit. Dadurch, dass Werbung zugeteilt wird oder nicht zugeteilt wird, entsteht halt die Möglichkeit, mit Inhalten Geld zu verdienen oder mit Inhalten kein Geld zu verdienen. Im letzten Jahr hatten wir halt das prominente Beispiel, wo hier Bill O'Reilly über einen Boykott von Anzeigenkunden vom Sender vertrieben wurde. Problem daran ist, dass eben nicht nur Leute, die tatsächlich was gemacht haben, vertrieben werden. Im letzten Jahr gab es halt das Problem von YouTube, dass die Times of London festgestellt haben, ISIS-Werbung und so weiter wird vertrieben, beziehungsweise vor ISIS-Werbung wird Werbung geschaltet, beziehungsweise vor Nazis-Videos wird Werbung geschaltet und so weiter. Und die Leute, deren Produkte da beworben wurden, mochten das gar nicht. Einige der weltgrößten Anzeigenkunden haben darauf YouTube boykottiert. Etats von mehreren hundert Millionen Dollar wurden abgezogen und Google hat versprochen, ach, wir ändern da was. Zuerst haben sie gesagt, wir lösen das mit Artificial Intelligence. Hat nicht funktioniert. Mittlerweile haben sie gesagt, ja, wir engagieren 10.000 neue Leute, die alle unsere YouTube-Videos angucken müssen, beziehungsweise sie gucken sich jeden Kanal einmal an, um zu entscheiden, ob für diesen Kanal tatsächlich mal Werbung geschaltet werden kann. Problem daran ist, wenn du eben ein kleiner Anbieter bist, wenn du eben ein kontroverses Thema hast, wenn du dich zum Beispiel an schwule und lesbische Jugendliche wendest und über AIDS sprechen willst, dann kannst du eben von den Leuten, die gucken, ob dein YouTube-Kanal akzeptabel ist, auch aussortiert werden. Und damit wirst du auch von den Werbegeldern aussortiert. Und damit wird halt auch das Geschäftsmodell YouTube eben auf Leute wie Bibi und so weiter zugeschnitten. Und die öffentliche Information bzw. die Meinungsfreiheit wird doch sehr eingeschränkt bzw. es wird schwieriger für Leute, die unpopuläre, die nicht stromlinienförmige Inhalte, und damit meine ich nicht den IS, anbieten, sich zu finanzieren. Privatsphäre, mittlerweile werden Leute, die alleine den Privatsphäre-Modus einsetzen, von Spiegel Online ausgefiltert. Dieser ganze Krieg, Adblocker, Anti-Adblocker, hat für solche Verwerfungen gesorgt, dass eben Leute, die auf Privatsphäre Wert legen, weniger Auswahl haben, und die ganzen Paywalls, die errichtet wurden, sorgen auch dafür, dass wir weniger Informationen ohne Probleme sehen können. Dann noch dieser Cambridge Analytica-Skandal hat gezeigt, dass über Online-Werbung tatsächlich auch Politik gemacht werden kann. Über ein Jahr, nachdem jetzt diskutiert wurde über dieses psychometrische Modell, lest es vielleicht mal nach, wissen wir immer noch nicht, ob diese Online-Werbung tatsächlich uns Donald Trump beschert hat oder nicht. Man kann es nicht ausschließen. Tatsächlich haben die Leute, die Cambridge Analytica verwaltet haben, nicht unbedingt auf dem Werbemarkt so viel Revolutionäres erreicht. Sie haben tatsächlich auf diesem anderen Werbemarkt das meiste erreicht, eben, dass sie gesagt haben, gebt uns euer Geld und wir haben dieses tolle psychometrische Modell, womit wir ganz toll Werbung machen können und Politik beeinflussen können. Nachher haben sie mit dem Geld relativ normale Werbung gemacht, auch Fernsehwerbespots geschaltet, aber sie haben halt die Etats bekommen, und ob Werbespots bei den klappen Wahlausgang tatsächlich etwas bewirkt haben, weiß man nicht so genau. Letzter Punkt, das sind die Leute, die entscheiden, wie unser Web aussieht. Das ist eine kleine Aufnahme von der Kölnmesse, die Mexiko. Bis zum letzten Jahr war die kostenlos und da konnte man hingehen und bekam abends das beste Essen umsonst einfach. Die besten Barkeeper der Stadt wurden mal eben auf die Messe gebracht. Einfach nur, damit man die Leute anheizen konnte. Hey, hier investiert in unser neues Werbeformat und kauft unsere Online-Werbung. Und das sind die Leute, die entscheiden, wie unsere Kommunikation aussieht. Und mein Punkt ist, diesen Leuten darf man das nicht allein überlassen. Wir müssen uns mehr bewusst werden, wie Werbung wirkt, wie Werbung verteilt wird, wie Werbung auf uns wirkt, wie Werbung auf die Technik wirkt. Und wir müssen auch mehr darüber reden, wie wir diese Technik einsetzen bzw. nicht einsetzen dürfen. Gut, das war mein Vortrag. Ihr findet mich bei Twitter unter Patrick Thorsten und das ist mein Vortrag. Falls noch Fragen sind, können wir gerne jetzt noch diskutieren.
Genau. Hand hoch, wer braucht das Mikro? Damit wir das auch aufzeichnen können, deswegen.
Keine Fragen? Gut.
Okay. Ach, zum Ersten, zum Zweiten.
Ich lese selber gerne auf heise.de. Ich benutze einen Adblocker. Die Frage, die ich jetzt habe, ich weiß, dass das für Heise zum Beispiel irgendwann zum Problem werden könnte.
Es ist ein Problem, ja.
Wenn die Werbung nicht mehr ausgeliefert wird. Wie kann man das Problem lösen?
Ich weiß es nicht. Zum Beispiel die Lösung von Google, eben die Werbung etwas weniger nervig zu gestalten, ist ein guter Ansatz. Beziehungsweise das war auch mal das Geschäftsmodell von Acceptable Ads, dass sie gesagt haben, wir bieten einen Anreiz, Werbung weniger nervig zu gestalten. Das Problem ist, es findet noch keine Traktion, das Modell, beziehungsweise die Werbetreibenden sind versessen darauf, dass sie sehen, dass eine Werbung geklickt wurde und so weiter und so fort. Und ein Verlag alleine kommt dagegen nicht an. Der Werbemarkt insgesamt muss geändert werden, beziehungsweise die Leser können teilweise Einfluss darauf nehmen, dass sie tatsächlich Bezahloptionen wahrnehmen. Eine allumfassende Lösung habe ich leider nicht zu bieten. Ich hoffe, dass Google ein bisschen was erreicht. Sie wollen jetzt auch eine neue Bezahloption anbieten, aber ich bin misstrauisch, weil sie schon dreimal versucht haben, so eine Bezahloption anzubieten und es einfach nicht geschafft haben, weil sie einfach nicht gut mit Content sind. Sie können andere Sachen sehr gut, aber selber mit Content umgehen, ist nicht Googles Spezialbereich.
Achso, ich wollte nur wissen, ob Sie selbst persönlich einen Adblocker verwenden.
Wie man vielleicht an den Screenshots gesehen hat, war da überall Werbung drauf. Das heißt, ich wende ein diverse Adblocker, beziehungsweise ich habe diverse Browser, ich habe einige mit Adblocker, ich habe einige mit anderem Adblocker, ich habe welche ohne Adblocker, um halt auch noch ein Gefühl dafür zu haben, welche Werbung wird ausgespielt, wie wirken Werbeblocker und so weiter und so fort. Ich bin da nicht repräsentativ. Gut. Sonst darf ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und ich bin noch da. Schönen Abend noch.